Ja, ich hatte heute Morgen schon so die Idee, ob das vielleicht heute dran ist, mal von dieser Lehre über die geistlichen Gesetzmäßigkeiten mal den zweiten Teil zu halten. Und als ich heute auch dieses Anspiel von unseren Teenies gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ich denke, das passt, dort weiterzumachen, dort nochmal ein Stück an den Fundamenten zu bauen. Das, was so unwahrscheinlich wichtig und notwendig ist. Wir haben das gehört in dieser Bibelstelle, die dann die Verena vorgelesen hat. Da gibt es verschiedene Art und Weisen, dein Leben zu bauen. Da kannst du dir eben in wertvolle Metalle raussuchen. Kannst die bearbeiten und kannst die mit diesen Dingen bauen. Und du kannst aber auch in der Leichtbauweise bauen. Mit Holz, Heu oder Stroh. Und ich denke, jeder, der in einem Berufsleben vielleicht einen technischen Beruf hat, der wird wissen, das ist was anderes, wenn du aus einem Stück Eisen etwas feilst, als wenn du etwas aus Holz raspelst. Du bist viel schneller mit dem Holz, das ist viel weicher und du bist schneller fertig, bist schneller am Ergebnis. Aber das Bauteil aus Eisen wird halten und erst recht wird es halten, wenn es durchs Feuer geprüft wird. Und ich finde das wirklich erstaunlich und gut, wie sehr das Wort Gottes, wie praktisch das Wort Gottes immer wieder ist. Wir können uns das ganz deutlich und ganz simpel vorstellen. Die Dinge, mit denen wir in unserem Leben bauen sollen, die sollen wirklich Bestand haben und wenn die eben aus brennbarem Material sind, werden sie im Feuer aufgehen. Und das ist das, was eben im jüngsten Gericht, das ist dann, wenn wir vom Richterstuhl Christi erscheinen, was eben nicht passieren soll. Ich möchte und wir wollen das, dass die Menschen, die dem Herrn folgen, dann auch mit Freude auf den Tag zulaufen können und können sagen, ja, das, was ich getan habe, habe ich dir zur Ehre getan. Und Gott wird sagen, das wird einen großen Lohn haben. Und viele Male stehen wir aber auf diesen falschen Fundamenten. Und viele Male funktionieren Dinge in unserem Leben einfach nicht, weil sie nicht funktionieren können. Und deswegen bin ich vor Zeiten eben schon auf diese Idee gekommen und habe das entdeckt im Wort Gottes. Es gibt einfach geistliche Gesetzmäßigkeiten, die sind, wie sie sind und die funktionieren so, wie sie funktionieren. Und wir müssen uns nach diesen Dingen richten und nicht die Dinge richten sich nach uns. Also ich habe gesagt, diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten sind alles Dinge, da brauchst du nicht mal viel glauben. Du musst es einfach nur akzeptieren. Und du musst eben auch nicht an physikalische Gesetze glauben, wie meinetwegen das Gesetz der Schwerkraft. Das funktioniert einfach, ob du das willst oder ob du das nicht willst. Die Dinge mit der Erdanziehungskraft, die funktionieren einfach. Und wenn du irgendwo was runterschmeißt, dann fällt das eben in 9,81 Meter pro Sekunde nach unten. So einfach ist das und da musst du nicht dran glauben. Es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Und im geistlichen Leben funktioniert das eben auch. Und sehr oft entdecke ich oder habe ich entdeckt, dass Menschen eben mit Dingen bauen und Mühsal haben in ihrem geistlichen Leben. Und wo ich sage, Mensch, überleg doch mal, wenn du mal wenigstens erst einmal anfangen würdest, die geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die Dinge, die sowieso sind, wie sie sind, wenn du damit anfängst, das einzuhalten, kommst du schon erst einmal einen riesigen Schritt weiter in deinem Leben, in deinem geistlichen Wachstum, in deiner Stabilität, in deinem Reifeprozess, für den Herrn zu stehen und nicht bei jedem Wind umzukippen. Nicht bei jeder Kleinigkeit, wo was irgendwas kommt, dann in Zweifel zu kommen, in Unglaube zu kommen oder in noch mehr Schwierigkeiten zu kommen. Ich denke, oder mein Ziel, was ich damit auch verfolge, ist eben, wir haben im E-Kurs stellen wir sehr gerne solche Fragen, die sind manchmal ein bisschen spitzfindig, und wo wir sagen, was ist der beste Schutz zum Beispiel gegen Flüche und Dämonen? Und dann kommen so verschiedene, dann geht so manchmal so das Rätselraten los und naja, da muss man eben Vollmächte späten oder da muss man jemanden kennen, der Vollmächte späten kann oder was weiß ich, in irgendeiner Form. Und am Ende ist die einfachste Antwort oder die Kernantwort darauf, was gegen alle möglichen Schwierigkeiten der beste Schutz ist, das ist ein Lebensstil nach dem Wort Gottes, ein biblischer Lebensstil. Einfach das zu tun und das zu akzeptieren, was in diesem Wort steht. Und was mich so traurig macht, ist, dass viele Leute eben viele Dinge in diesem Wort einfach nicht wissen, einfach ignorieren und dadurch sich wundern, dass Dinge kaputt gehen. Ich mache da mal so eine kleine Wiederholung. Ich weiß gar nicht, ich habe das ja so ausgedrückt in verschiedene Paragraphen und da bin ich wohl irgendwie bis zum vierten Paragraph gekommen. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich wiederhole das mal, dass wir also, ich habe gesagt, zum Beispiel eine, so ein biblisches Grundgesetz, so ein geistliches Grundgesetz, was immer funktioniert, was in deinem Herzen ist, kommt über kurz oder lang aus deinem Mund. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, sagt die Bibel. Das war zum Beispiel eine so eine Sache, die ich ausgeführt habe. Eine zweite Sache habe ich ausgeführt und mit dem Wort Gottes belegt, was du mit deinem Mund aussprichst, wird eines Tages auch eintreten. Und hatte da, ihr könnt das ja gerne nochmal nachhören, dieser Lehrer hatte da unterschieden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Festlegungen und Feststellungen, ne? Also wenn man eine Sache feststellt, dass man Schulden hat oder dass man erkältet ist, ist das eine Feststellung. Aber eine Festlegung, die wir mit unserem Mund immer wieder festlegen, wäre zum Beispiel, na, ich habe immer Schulden. Und das sind Dinge, das, was du mit deinem Mund aussprichst, wird über kurz oder lang auch eintreten. Dann haben wir uns befasst mit dem Prinzip von Saat und Ernte, was auch ein ganz wichtiges biblisches Grundgesetz ist, eine Gesetzmäßigkeit, das, was du säst, wirst du auch ernten und dass sich alles fortpflanzt nach der Art des Samens. Alles pflanzt sich fort nach seiner Art, dass eben ein Apfelkern wird nie einen Birnbaum hervorbringen und eine pessimistische Lebenshaltung wird nie einen optimistischen Glaubenshelden hervorbringen. Also das sind solche Dinge und auch in dem Miteinander, wie wir miteinander gehen, Saat und Ernte, alles pflanzt sich fort nach seiner Art und dass man dann, wie man das in der Natur auch kennt, dass man an den Früchten das erkennen wird, was den Menschen eigentlich antreibt. Man wird sehen, du kannst mit Sicherheit eine lange Zeit Theater spielen, aber irgendwann wird man an den Früchten erkennen, deine Einstellung und deine Motivation. Okay, und dann sind wir noch so weit gekommen, dass ich gesagt habe, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel, um gute Dinge in deinem Leben hervorzubringen. Soweit sind wir also gekommen damals mit der ersten Lehre und ich habe das so ein bisschen wiederholt, um euch wieder gedanklich auf diese Bahn zu bringen und möchte jetzt ein Stück weiter gehen, ein Stück weiter bauen an diesen Fundamenten, damit, wenn dann an dein Lebenshaus irgendwann mal ein Sturm kommt, dass du feststellen kannst, dass dein Haus hält. Und es gibt da, darin liegen auch wieder zwei Dinge, wo ich auch sage, das sind auch fast Gesetzmäßigkeiten. Also ich kann euch versprechen, es werden Stürme kommen. Es werden Stürme kommen in deinem Leben, ob das privat ist, ob das beziehungsmäßig ist, ob das in deinem Glaubensleben ist. Der Teufel ist einfach der Teufel, der wird sich nicht damit in Ruhe geben. Wenn du sagst, ach, da haben wir einen gläubigen Christ, da haben wir jemanden, der Jesus lieb hat, ach, dann lasse ich den doch in Ruhe. Dann fange ich doch gar nicht erst an, den Sorgen zu machen. Also es werden Stürme kommen. Also ihr könnt euch darauf einstellen. Das ist nicht jetzt irgendwie, dass man jetzt sagt, das ist irgendeine Schwarzmalerei, sondern das ist einfach eine gegebene Sache, dass wir, solange wir hier leben, mit Widerständen zu leben haben. Und eine gleiche Gesetzmäßigkeit ist, dass wenn die Schwierigkeiten kommen, ist es zu spät, an deinem Lebenshaus zu bauen. Wenn's bläst, wenn's rüttelt, wenn die Sorgen kommen, dann kannst du nur auf das zurückgreifen, was schon da ist. Dann zu sagen, jetzt müsste ich doch einmal, ach, hätte ich nicht so viel Negatives ausgesprochen, wäre doch in meinem Herzen was anders. Dann kommen die Dinge klar raus. Was ist in deinem Herzen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und für unseren Lebensbau und mit den richtigen Materialien bauen. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn man Eisen zu Spänen machen. Ich habe auch eine Metalllehre hinter mir. Das dauert lange und ehe du da was siehst. Aber es ist am Ende haltbar. Und jetzt möchte ich quasi ein Stück weiter ins Detail gehen. Wären wir theoretisch nach meiner Aufzählung hier bei dem Paragraph 5 der geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Und den habe ich so genannt. Wenn ich mich um andere kümmere, mache ich den Weg frei für die Lösung meiner Probleme. Also wir haben hier eine Sache, auf die ich hinaus will, dass es sehr, sehr oft bei uns einen Lebensstil gibt, wo wir uns viel zu sehr um uns selbst kümmern. Das heißt nicht, du sollst dich selbst aufgeben und du sollst immer nur für andere da sein. Also wir haben das immer wieder gesagt, es gibt dieses gesunde Maß in der Mitte. Aber es gibt eben auch eine klare und deutlich sichtbare Sache, dass Menschen zu sehr ich-bezogen leben und die sind damit beschäftigt, sich selbst zu betrachten und von dieser sich um mich selbst drehen, komme ich automatisch in gewisses Selbstmitleid. Ich sehe dann eben meine Probleme, ich sehe mein Problem, was ich habe und denke, das ist riesengroß und ich kann mich ja um niemanden kümmern, weil ich muss ja erst einmal gucken, weil ich habe ja Schmerzen, ich habe ja Sorgen, ich habe ja Geldnot, ich habe ja ich. Und ihr merkt es schon, wie ich das ausdrücke, diese Ich-Bezogenheit ist Egoismus. Und dieser Egoismus ist Götzendienst. Und ich habe das, erst vor kurzem ist mir das wieder mal ganz neu klar geworden, was eigentlich die absolute schwerwiegendste Sünde ist, die dann andere Sachen nach sich ziehen. Wenn wir sagen, was ist denn eine der schwerwiegendsten Sünden, dann kommen wir ja immer auf solche dramatischen Sachen. Ja, das wäre vielleicht Ehebruch oder Mord oder irgend sowas. Und ich sage, nein, viel schwerwiegender ist, wenn du gegen das erste Gebot verstößt. Wenn Gott nicht mehr Gott sein kann, wenn Gott nicht mehr die Nummer eins ist, dann wird alles andere, die Sünden aus dem Fleisch, werden dann nachfolgen, wenn Gott nicht mehr Gott ist. Aber das erste ist eben, wenn etwas auf dem Thron steht, was alles andere ist, aber nicht Gott. Und ein so ein Götze, der auf unserem Lebensthron sitzen kann, ist unser eigenes Ich. Und das macht sich dann da bemerkbar, dass ich eben nur mit mir beschäftigt bin und nur mich um mich drehe und irgendwie scheinbar aus meinem Problemkreis nicht ausbrechen kann. Und deswegen haben wir festgestellt, und ist es eine biblische Gesetzmäßigkeit, fang an, dich um andere zu kümmern, schau über deinen eigenen Problemtellerrand hinaus und das macht den Weg frei für die Lösung deiner Probleme. Das ist nicht immer sofort die Lösung deiner Probleme, aber du begehst damit einen Weg, der richtig ist, damit Gott die Lösung in deiner Probleme bringen kann. Hier ab 42, Vers 10 lesen wir, und der Herr wendete das Geschick Hiobs. Und wie und wann wendet er denn das Geschick Hiobs? Und ich glaube, ich muss es jetzt nicht noch ausführen, in welchem Geschick Hiob war zu diesem Zeitpunkt. Er war sehr schlecht dran. Ich hätte jetzt fast noch ein anderes Wort gesagt. Er war wirklich menschlich gesehen an der untersten Kante angekommen mit seinem Problem. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und danach, als Hiob für seine Freunde bat, Fürbitte tat, danach erstattete Gott dem Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Also hier ist in einem Satz schon mal auch dieser Ausblick gegeben, wie sich Gott dann verhält. Aber ich würde trotzdem warnen, es geht nicht darum, naja, dann mache ich das, damit ich was kriege, dann ist es wieder Ich-Bezogenheit. Wir müssen da aufpassen. Das Wichtige, worauf ich hinaus will, bei dem Vers Hiob 42, Vers 10, der Herr wendet das Geschick von Hiob, als Hiob anfing, für seine Freunde Fürbitte zu tun. Er hat jetzt gesagt, jetzt schaue ich mal weg. Jetzt gucke ich mal auf andere. Und eine Sache mit der Fürbitte zum Beispiel möchte ich euch ans Herz legen. Zum Beispiel, was wirkliche Fürbitte ist. Bete mal für Leute, von denen du nichts hast, wenn es ihnen besser geht. Fürbitte zu leisten für irgendjemand, für meine Schwiegermutter, die mir immer so auf den Kranz geht und ich bete für meine Schwiegermutter, Herr, veränder sie doch oder irgendwas oder veränder meinen Chef, ich brauche endlich mal die Lohnerhöhung, kannst du auch beten, aber richtige Fürbitte, uneigennützige Fürbitte ist, mal für Leute zu beten, von denen du gar nichts hast, wenn es ihnen besser geht und wenn sie vorwärts kommen, dann merkst du, jawohl, ich kümmere mich mal, ich nehme jetzt mal diese das Anliegen von jemand anders auf mein Herz und sag, Herr, ich bete für die, dass es für die weitergeht. Eine Sache, sich um andere zu kümmern und damit den Weg frei machen für unsere eigenen Probleme, zeigt sich auch am Umgang mit unserem Geld. Sehr oft, in vielen Fällen geben wir eben oder nehmen wir unser Geld immer für uns, weil ich komme ja nicht hin. Ich muss ja für mich sorgen. Ich kriege ja wahrscheinlich keine Rente. Wenn ich regelmäßig Bildzeitung lese, wirst du das wissen, dass das so ist, dass du mal keine Rente kriegst. Aber die Frage ist, kommt unsere Sicherheit für unsere Rente aus der Bildzeitung oder kommt die aus diesem Wort, wo der Herr gesagt hat, ich bin euer Versorger? Das ist eine wichtige Sache. Die Frage, stell dir die Frage, wie viel Geld hast du in letzter Zeit für die Unterstützung von Geschwistern ausgegeben und wie viel Geld hast du für deine Altersversorgung ausgegeben? Das sind so ganz nüchterne Geschichten, was tue ich denn? Und wie gesagt, daran können wir sehen, wenn wir uns da einen anderen Lebensstil angewöhnen, dass wir sagen, wir kümmern uns auch mit unserem Geld. Das ist auch eine Art, sich um andere zu kümmern, wenn du weißt, hier ist Bedarf und hier gebe ich etwas. Kommen wir wieder zurück zu den anderen Paragraphen. Das ist dann auch wieder Saat und Ernte. All diese Dinge, das ist wie so ein Getriebe. Diese Gesetzmäßigkeiten, gehören die zusammen? Oder eine ganz einfache und richtige Sache wäre praktische Hilfe. Einfach mal praktische Hilfe, jemand zu helfen, jemand zu fragen, ob er Hilfe braucht. Einfach mal bei jemand zu sein, der Hilfe braucht und meine Fähigkeiten dort auch einsetzen kann. Eine Sache würde ich dort auch noch warnen, dort bei dieser praktischen Hilfe, was nicht gut wäre, wenn du die praktische Hilfe so weit ausweitest, immer nur bei anderen bist und für andere da bist, um von deinem eigenen Problem abzulenken. Also es gibt auch Leute, die dann sagen, du hast doch gesagt, wir sollen uns um andere kümmern und dann dröhne ich mich zu mit irgendeinem Hilfswut, bloß damit ich nicht über meine Probleme nachdenken muss und dort vielleicht mal was tun muss. Also es gibt wirklich, wir müssen aufpassen, dass wir in der Mitte der Straße bleiben. Aber es ist wirklich sehr gut für die Leute, die das betrifft, wenn ich mich um andere kümmere, mache ich den Weg frei für die Lösung meiner Probleme. Möchte noch einen Bibelvers anfügen, der dort mit hineinpasst in diese Sache, dass wir für andere auch da sein sollen, damit Gott sich dann um mich, um uns kümmern kann. In Matthäus 20, 26 bis 28 steht, unter euch soll es nicht so sein. Was soll unter uns nicht sein? Also diese Grundeinstellung, ich kümmere mich um mich und ich zuerst. Und ich will was darstellen, ich will groß werden. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen und in dieser Art, die sollen wir übernehmen. Und in dieser Art, wenn wir das tun, auch anderen dienen, dann wird Jesus, das verspreche ich euch, sich auch eurer Sorgen und Probleme annehmen. Eigentlich so ein absoluter Leitsatz, der dort in dieses Thema mit hineinpasst. Für viele auch so ein Standard-Bibelvers, den er vielleicht auch auswendig kennt, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes Und dann wird euch alles andere zufallen. Und wenn wir aus der Motivation für das Reich Gottes auch mal über unseren Problemtellerrand, wie ich es vorhin genannt habe, hinausschauen, dann wird Gott auch das hinzufügen, was wir nötig haben in unserem Leben. Okay. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, wäre jetzt der Paragraph 6. Unversöhnlichkeit hindert Wachstum. Vergebung ist die Tür, durch die du gehen musst, um aus deinem eigenen Gefängnis herauszukommen. Also hier haben wir auch wieder ein Grundprinzip, was wirklich funktioniert, weil es eben so ist, wie es ist. Also du brauchst da nicht dran zu glauben. Du brauchst nicht glauben an Vergebung, sondern du musst es tun. Wenn du aus deinem Gefängnis und aus deinen Dingen, die dich gefangen halten, die dich nicht weiterkommen lassen, die dich zweifeln lassen, wenn du dort rauskommen willst, musst du vergeben. Du brauchst das nicht, dann kannst du weiter in deinen Gefängnissen bleiben. Du darfst das tun und du wirst frei werden. Weil immer Unversöhnlichkeit und Nachtragen und diese Dinge werden immer unser Wachstum hindern. Und wenn du dort raus willst, ist die Tür, durch die du gehen musst, Vergebung. Matthäus 6, Vers 12 steht, und vergib uns unsere Schulden. Sehr schön. Jesus vergibt uns unsere Schulden. Jesus kümmert sich um uns. Aber, wie geht's weiter? Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben allen denen, die an uns schuldig geworden sind. Also wir können hier nicht diesen Satz auseinandernehmen und sagen, Matthäus 6, Vers 12, A, daran glaube ich und darum bitte ich, Herr, vergib mir meine Schuld und meine Sünden, aber dass ich jemand was vergeben müsste, nö. Also das war ja so schlimm, also das muss ja erstmal jemand durchmachen, also lasse ich das. Also so funktioniert's nicht und so werden wir nicht weiterkommen. Parallelstelle dazu, Lukas 11, Vers 4, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns etwas schuldig ist. Und hier komme ich nochmal auf das so beliebte, aber auch so wichtige Kapitel im Wort Gottes in Matthäus 18. Das ist diese Stelle mit dem ungerechten Knecht. Und manchmal lesen wir eben immer wieder über diese Stelle, weil wir sie halt kennen, weil das vielleicht auch so ein bisschen was ist, was wir vielleicht auch von der Christenlehre her kennen. Und das gehört aber zu diesen geistlichen Gesetzmäßigkeiten. So funktioniert's von Gott her und so funktioniert's bei uns. Und das Königreich der Himmel gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Aber das ist eine Wahnsinnssumme, 10.000 Talente. Also das ist eine Summe, die kannst du mit deinem normalen Leben gar nicht mit normaler Arbeit erarbeiten und abbezahlen. Und deswegen steht auch hier im Vers 25 dann, weil er nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Also die wären hier in Sklaverei geraten, weil sie das sonst nicht bezahlen konnten. Und da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Und auf diese Bitte antwortete der Herr, er erbarmte sich über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Also alle. Der hat nicht gesagt, okay, ich erlasse dir die Zinsen oder ich erlasse dir die Hälfte. Er hat ihm alles erlassen. Und als dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denar schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Und da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihm und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er, also der Knecht, der gerade 10.000 Talente erlassen bekommen hatte, er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Und wir wissen dann, wie die Geschichte weitergeht. Die anderen Mitknechte haben das dem Herrn erzählt. Und der Herr hat ihn wieder zu sich gerufen, hat ihm gesagt, dass er ein böser und unbarmherziger Knecht ist und hat gesagt, wenn du so mit denen umgehst, die bei dir Schulden haben, dann kommst du auch nicht los von deinen Schulden. Und voll Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Also das ist hier keine Glaubensoption, die uns zur Verfügung steht, sondern das ist etwas, das sagt das Wort Gottes, das haben wir zu tun. Jeder seinem Bruder von Herzen. Nicht, ja, ich sage mal Entschuldigung, aber wie ich in meinem Herzen denke, das ist ja ein ganz anderes Gebiet, von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Und das Interessante ist, wie ich das gerade gelesen habe, in dem Vers 34, wenn du nicht vergibst, bist du geplagt von Folterknechten. Wenn du nicht vergibst, bist du geplagt von allen möglichen Dingen, die in deinem Leben alles Recht haben, Unheil anzustiften. Und was wirklich eine wichtige Sache ist, und ich denke mir, es ist nicht das erste Mal, dass wir dieses Gleichnis auch als Beispiel hernehmen, es ist eine immense Schuld, dieser Vergleich von diesen 100 Denaren gegenüber dieser riesengroße Schuld. Und diese riesengroße Schuld, 10.000 Talente, das ist das, was eigentlich aus der Sichtweise Gottes jeder von uns, jeder Mensch, wir sind in Sünde geboren und haben so viel Sünde aufgehäuft. Und Jesus Christus vergibt uns all diese Schuld. Und du kannst diese Schuld wirklich vergeben bekommen. Das sagt die Bibel auch an mehreren Stellen. Die andere Seite ist aber, dass auch du bekommst also Millionen vergeben, wenn du deinen Hunderter hergibst. Also das ist der Tausch. Du gibst deinen Hunderter her und kriegst Millionen vergeben. Und du kannst das selber wählen. Du kannst festhalten an deinem Hunderter und kannst sagen, nein, das hat mir so weh getan. Nein, das vergebe ich nicht. Nein, also das so ungestraft lasse ich niemand davon kommen, was schon wieder die nächste unbiblische Haltung wäre, weil wir nicht in der Lage oder nicht in der Position sind, andere zu strafen. Aber das geht jetzt zu weit. Worauf ich eben hinaus will, dass das Vergeben uns schützt vor den Folterknechten, wenn wir vergeben, und dass es uns aus unserer eigenen Gefangenschaft herauslässt. Markus 11, Vers 25 steht, und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Und deswegen ist es mir ein wichtiges Anliegen. Hast du besonders in den Bereichen, die dir in deinem Leben wirklich wehtun, hast du da wirklich vergeben? Nicht in diesen Kleinigkeiten, weil eben mal das Essen angebrannt ist zum Sonntag oder so, sagst du zu deiner Frau, das habe ich dir vergeben. Hast du vielleicht deinen Eltern oder deinem Vater vergeben wegen Vaterlosigkeit? Hast du vielleicht deinen Ex-Mann vergeben wegen Scheidung oder solche Dinge, die wirklich wehtun? Das ist wirklich wichtig. Prüft euch, hast du vergeben oder versuchst du nur zu verdrängen? Das ist ganz wichtig, damit wir rauskommen aus dem Einfluss dieser Folterknechte. Und dann sagt Jesus noch, wie viel Mal sollen wir vergeben? Und ich persönlich habe auch diese Erfahrung gemacht, dass ich auch in meinem Leben Dinge, die mir wehgetan haben, wo ich traurig bin, dass ich die vergeben habe. Einmal vergeben habe, und ich glaube, wenn sie einmal vergeben sind, so soll das auch so sein wie bei Gott. Gott vergisst das. Und Gott tut das in die Tiefe des Meeres. Aber wenn ihr ehrlich seid, werdet ihr mir recht geben, Dinge, die uns einmal wirklich wehgetan haben, die kommen wieder hoch. Die kommen irgendwann mal wieder hoch, die melden sich. Bei irgendwelchen Situationen. Und dann ist es wichtig, dass du sagen musst, ich habe vergeben. Und wenn es nötig ist, vergebe ich nochmal. Aber ich lasse mich vom Teufel nicht wieder in die Falle locken, mich dort zurückzuziehen. Und wenn es dort Dinge gibt, oder wenn es vielleicht jemand an unserer Seite gibt, der an dem Gleichen, was auch schon mal an mir schuldig geworden ist, wieder an mir schuldig wird. Und da sagt er, vergebt siebenmal, nicht siebenmal, sondern siebenmal 70-mal. Matthäus 18 steht dieses Gleichnis, wo Petrus diese Frage stellt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 77-mal. Und was dort das Wichtige ist, was wir auch schon oft gesagt haben und was zu unserem Lebensfundament gehört, wenn du 7-mal, 70-mal vergibst, na, bist du bei 490, könntest du theoretisch den Schluss ziehen, ja 490, irgendwann ist es auch vorbei. Irgendwann ist mal der Punkt gekommen, selbst wenn das lange ist, wo ich sage, jetzt muss ich nicht mehr vergeben. Und da gebe ich dir den Ratschlag, fang mal an, Stricheln zu machen. Für einen dieselbe Sünde, die an dir getan wurde, wo du sagst, ich vergebe dir das. Fang mal an, Stricheln zu machen und ich gebe dir Brief und Siegel, du kommst nicht über 50 hinaus, wo du dann sagst, wo das für dich, wo du Sieg über diese Sache hast, wo dich das gar nicht mehr verletzt, wo vielleicht auch der andere sich ändert, weil du kommst in einen Lebensstil der Vergebung. Und das ist das, was zu unseren Fundamenten gehören muss. Prinzipiell ein Lebensstil der Vergebung. Das ist Befreiung für uns und das gehört in das feste Fundament, was die Bibel mit Stein bezeichnet, auf einen Fels dein Haus zu bauen. Wenn wir uns das leisten, mit Vergebung sparsam zu sein oder das gar zu lassen, dann ist es ganz klar, dass wir unser Haus auf Sand gebaut haben. Epheser 4, Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ich möchte euch jetzt zu dem Thema Vergeben mal noch ein paar Merksätze, vielleicht kennt ihr der eine oder andere, aber das ist dann auch nicht so schlimm, an die Hand geben, wo ihr euch selbst mal testen könnt zu dem Thema Vergebung. Woran merke ich, dass ich vergeben muss? Und da gibt's ein paar so interessante Testsätze und von Zeit zu Zeit lohnt es sich, da mal dich selber wieder zu prüfen, wie das denn mit dir steht. Woran kannst du merken, dass du vergeben musst? Ein so ein wichtiger Satz wäre, wenn ich einer bestimmten Person begegne, kommen ablehnende Gefühle in mir hoch. Und das immer wieder bei einer derselben Person passiert. Oh, der Ochs schon wieder. Oh, die und so weiter. Wenn das immer wieder passiert, wenn ich einer bestimmten Person begegne und permanent ablehnende Gefühle in mir hochkommen und du die auch nicht in den Griff kriegst, dann glaube ich, gibt es Dinge, die du mal bearbeiten musst und wo du vergeben musst. Nächster Punkt, woran du dich prüfen kannst, sobald ein bestimmter Name genannt wird, verbinde ich negative Gedanken damit. Das ist genauso eine Sache, in irgendeinem Gespräch, die Person muss gar nicht da sein, es fällt der Name, es wird irgendwie, kommt das auf die Rede mit dem Name und du verbindest sofort negative Gedanken damit. Auch ein Grund, woran du dich testen kannst, dass du möglicherweise hier etwas klären kannst über diesen Weg der Vergebung. Nächster Punkt, woran du erkennen kannst, ob du gewissen Leuten vergeben musst, ich meide gewisse Menschen und gehe ihnen aus dem Weg. Wenn du einfach versuchst, mit gewissen Menschen, gerade zum Beispiel in der Gemeinde, es geht hier nicht um einen grundsätzlichen Umgang, wenn du Leute hast, die einen permanenten Umgang der Infiltrierung mit Lügen und mit bösen Dingen auf dich haben, wo du sagen kannst, ich muss mich diesem Einfluss entziehen und muss diese Kontakte abschneiden. Also das meine ich jetzt hier nicht. Ich meine das, dass du so bei gewissen Leuten gewissen Sachen immer aus dem Weg gehst. Und das gibt es bis hinein in die Gemeinde. Dann weißt du vielleicht, die Person kommt zu dieser Veranstaltung oder gehst gleich gar nicht hin und so weiter. Dieser Rückzug in Beziehungen kann ein Zeichen sein, wenn du das mal aufarbeiten wirst, musst du den Weg mit Gebet über Vergebung gehen. Also wenn du gewisse Menschen meidest und ihnen aus dem Weg gehst. Und wo noch ein Zeichen sein kann, ist noch so ein vierter Punkt. Ich spüre eine generelle Tendenz zu negativen Gedanken und Misstrauen gegenüber Menschen. Das ist auch so etwas, wo du dich prüfen kannst, muss ich hier Dinge vergeben, wenn sich negative Gedanken und Misstrauen gegenüber Menschen sehr breit gemacht haben in deinem Leben. Okay, was wir hier oftmals auch anmerken und was auch wichtig ist, natürlich gibt es in dieser ganzen Geschichte mit Vergebung, gibt es natürlich Sachen, wo du Opfer gewesen bist. Das kann sein, dass es Dinge gibt, wo du ohne deine Schuld zu einem Opfer geworden bist. Und leider ist es aber so, dass es die unbiblische Reaktion wäre, ich kann ja hier nichts dafür, da muss ja der andere kommen, da muss ja der andere um Vergebung bitten, was soll denn ich da vergeben? Wenn ich da noch vergebe, ist das so was wie nach dem Motto, dann gebe ich dem ja noch recht, dass das, was er gemacht hat, in Ordnung war. Also das ist falsch. Jemand, der an dir schuldig geworden ist, den musst du aus deiner Schuld entlassen. Und das Richten dieser Schuld, was definitiv Schuld ist, dieses Richten ist Gottes Sache. Das ist der riesengroße Unterschied. Jede Schuld wird bei Gott, erfährt bei Gott sein gerechtes Urteil. Entweder kommt die Schuld vor Gott in der Form, dass ein Mensch Buße tut für diese Schuld, dann kommt sie weg, oder diese Schuld muss bezahlt werden. Aber der Richter ist Gott, nicht du. Und deswegen, dass die Tatsache, dass du vielleicht Opfer warst, berechtigt dich noch lange nicht zu unbiblischen Verhalten. Das müssen wir auseinanderhalten. Das entschuldigt nicht den anderen und das zieht nicht das, was dir möglicherweise passiert ist, nach unten, aber das berechtigt uns nicht, dass wir dann in Unvergebenheit leben dürfen. Wenn wir das tun, kommen die Folterknechte. Gib deinen Hunderter ab, weil du hast Millionen vergeben bekommen. Das ist ein biblisches Grundprinzip, was so funktioniert. Mit kurzen Worten auch gesagt, wenn du dich für ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus entschieden hast, dann ist Nachtragen verboten. Das ist einfach das, was wir an der Kasse mit abgeben. Nachtragen ist unter uns verboten. Natürlich gibt es Dinge, wo du innerlich erst einmal eine gewisse Zeit brauchen kannst, um mal was zu überwinden. Das sei jedem gestattet. Aber langes, anhaltendes Nachtragen, was am Ende unvergeben die Bereitschaft nicht zu vergeben ist. Das ist nach dem Wort Gottes uns nicht gestattet und bringt uns selbst in Gefangenheit, in Gefangenschaft. Und deswegen Unversöhnlichkeit hindert Wachstum und Vergebung ist die Tür, durch die du gehen musst, um aus deinem eigenen Gefängnis herauszukommen. So, kommen wir zu einem nächsten Paragraphen, Paragraph 7. Auch eine sehr interessante Sache, die eben, wie ich das bei jedem dieser Gesetzmäßigkeiten sage, eben funktioniert, wie sie funktioniert. Du brauchst es mir nicht abzunehmen, es ist einfach so. Für was auch immer wir unsere Augen öffnen, dafür öffnen wir gleichzeitig auch unsere Seele. Es gibt einen direkten Zusammenhang mit den Dingen, mit denen du dich permanent beschäftigst, die du ständig und permanent betrachtest und die du auf dich wirken lässt, wie man in der heutigen modernen Sprache sagt, das habe ich mal reingezogen. Seien es Filme, seien es Bilder, seien es irgendwelche Geschichten, was du mit deinen Augen betrachtest, für was du deine Augen öffnest, dafür öffnest du gleichzeitig auch deine Seele. Du kannst nicht sagen, na, das habe ich mal, da war ich einfach mal nur so dabei oder das mache ich nur so aus Spaß. Auf diesem Gebiet gibt's nicht aus Spaß. Wenn der Teufel uns verunreinigen will, dann verfolgt der Teufel nicht einfach nur Bill Spaß und das kommt nicht drauf an. Es kommt sehr drauf an, für was wir unsere Augen öffnen und für was wir unsere Augen öffnen, öffnen wir am Ende auch unsere Seele. Und du merkst das bei Menschen, die sich zum Beispiel permanent mit den falschen Filmen füllen. Irgendwann kommen die zu jemandem, also ich habe das schon selbst erlebt in der Seelsorge, ich habe immer Albträume und ich kann so schlecht schlafen und ich habe Schlafstörungen und ich habe immer Angst und ich kann auch niemandem vertrauen. Und ich mal nachgefragt habe, was guckst du denn ständig für Filme an? Und dann war dann so ein Filmgenre, was er so total gerne angeschaut hat, waren eben Horrorfilme. Da dachte ich, Mädel, dort gibt's einfach den direkten Zusammenhang. Für was immer du deine Augen öffnest, öffnest du auch deine Seele. In der Bibel gibt es da ein dazugehöriges Prinzip, was wir dort sehen können, wo ich das hergenommen habe, dass wir dem, was wir betrachten, immer ähnlicher werden. Und das ist auch ein bekannter Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich lese es nochmal aus einer anderen Übersetzung vor. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das mit dem unverhüllten Angesicht, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das hat was mit dem alten und mit dem neuen Bund zu tun, dass wir jetzt also den direkten Zugang durch Jesus Christus zum Herrn haben. Und wir können also jetzt den Herrn anschauen, im Gebet, im Lobpreis, im Wort Gottes, wir können direkt zum Herrn kommen. Und wir sehen ihn an wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Gesetzes. Ja, seines Geistes, Entschuldigung, danke. Das Werk seines Geistes. Also das ist ein biblisches Prinzip, was funktioniert, wenn wir den Herrn anschauen, wenn wir regelmäßig das Wort Gottes betrachten, wenn wir regelmäßig im Lobpreis, im Gebet mit Geschwistern zusammen sind, uns ausrichten auf ihm, öffnen wir unsere Augen für den Herrn und automatisch wird unsere Seele umgestaltet. Unser Wesen verändert sich dadurch. Und dieses Prinzip wirkt umgedreht in der Welt ganz genauso. Was wir ständig anschauen, mit was wir uns ständig beschäftigen, das prägt uns. Und da in diesem Gebiet ist es also eine sinnvolle Frage für uns, was prägt dich? Zeitung und Rundfunk oder die Bibel? Es ist nicht verboten, Zeitung zu lesen oder Rundfunk anzuhören oder auch mal Fernsehen zu gucken. Aber die Frage ist, was prägt dich? Was prägt dich? Im Golf von Mexiko eine zweifellos große Katastrophe für die Umwelt. Aber da kommen schon die ersten Meldungen, dass die Ölpreise und damit die Spritpreise ins Unermessliche schießen, weil sie vielleicht sämtliche Hochseebohrungen verbieten werden. Kann sein, weiß ich nicht. Aber kommt diese Meldung und sagt, oh weh, was soll das werden? Was soll das werden? Ich könnte ja gar nicht mal leben ohne Auto. Kommt da Angst mit diesen Dingen? Oder sagen wir, Gott, du bist Gott und ich weiß auch, dass wir in der Endzeit leben und du bist mein Versorger, du meinst es gut mit uns. Was prägt dich? Und wir müssen und sollen uns von dem Wort Gottes prägen lassen, weil das unser innerstes Wesen umgestaltet. Und das Problem, was wir eben oft haben, ist eben mit unserem inneren Wesen. Was Veränderung erfahren muss, ist eben unser innerer Mensch. Der äußere Mensch, da kann man für eine Stunde an der Dalbe ein bisschen Smiley Face und kann sich so ein bisschen so, für eine Fehde reicht's, dass es nicht immer eskaliert, da kann ich mal ein bisschen schmunzeln. Aber was Veränderung braucht, ist unser inneres Wesen, unser innerer Mensch. Der muss von Tag zu Tag erneuert werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Prinzip erkennen, mit was wir uns permanent und ständig beschäftigen, das wird uns auch prägen. Wie gehst du um mit dem Zeitgeist? Bringt dich alles unter Druck, wenn du nicht gleich up to date bist? Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir schon von Anfang an auch unseren Kindern mit auf den Weg geben. Es gibt so viel Druck über den Zeitgeist, das musst du haben, das musst du machen und das ist wichtig. Und diesen Druck und diese Sachen gibt es, weil der Teufel genau weiß, damit kriegt er die Seele. Über die Augen, über die Angebote, über das, was angeblich alles so wichtig ist, darüber kriegt er die Seele. Und unsere Augen, die Bibel bezeichnet auch unsere Augen als die Leuchte unseres Leibes. Das heißt, über die Augen weiß der Teufel genau, kommt er an die Seele mit dem, was wir uns ständig beschäftigen, was wir uns ansehen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mehr und mehr auf ihn konzentrieren und die Fundamente in ihn haben und nach seinem Bild umgestaltet werden. Und das funktioniert eben nur, wenn wir ihn betrachten. Das kommt nicht vom drinnen sitzen in irgendeiner Versammlung. Das kommt nicht davon, dass du dich vor Jahren mal bekehrt hast, sondern diese innere Veränderung kommt durch eine andauernde, fortgesetzte Beschäftigen und Betrachten des Herrn. Wir können dort auch andere Grundhaltungen in unserem Leben eben auch dort verändern. Zum Beispiel betrachten wir ständig unsere Krankheit, wenn du jemand bist, der vielleicht zurzeit eine Krankheit hat, oder betrachten wir das Wort der Heilung. Was verändert dich dann am Ende? Wo geht's hin? Betrachten wir ständig das Fehlverhalten der anderen? Ist auch so eine Sache. Oder betrachte ich mal, was das mit mir macht und schaue dann an, wie ich mich nach dem Wort verhalten soll. Ja, das immer wieder dieses negative Infiltrieren, immer wieder das Gucken oder zu sagen, Mensch, hier gibt's jemand, wo ich helfen kann, vielleicht zum Beispiel erstmal in der Fürbitte. Das ist sehr wichtig, wie ich die Dinge sehe und was das macht mit meinen Augen. Es gibt so eine Sache, die ich auch oft habe, ja, manche Sachen kannst du ja gar nicht aus dem Weg gehen, heutzutage wirst du ja dazu getextet und du kannst ja hingucken, wo du willst, dann musst du ja bald beim Autofahren die Augen zumachen, wenn du nicht das Falsche angucken willst. Und im Prinzip, was ich mir da gemacht habe, es ist sehr wichtig, der sogenannte zweite Blick. Es kommen so Dinge, der Teufel gibt sich Mühe, dir irgendwas vor Augen zu malen, dass du irgendwas betrachtest, was nicht gut ist, was sündig ist und wo du sagst, nach dem ersten Blick sagst du, Jesus, ich bin gerettet, ich habe das nicht nötig. Du bist mein Herr und ich will dich betrachten und ich werde dort auch zeitlich, dort zum Beispiel, ist auch so eine Sache, da eine klare Zäsur machen. Ich habe eben halt vorhin schon gesagt, Zeitung und Rundfunk ist nicht verkehrt. Aber wenn Zeitung und Rundfunk die dreifache Zeit einnimmt, wie das Bibellesen, dann kann ich dir sagen, was dich prägt. Es ist einfach so. Du wirst irgendwann dann in diese Richtung verändert werden. Hebräer 3, Vers 1 sagt, daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Das heißt also, dass es für alle die, an alle die geschrieben, die ernsthaft ihr Leben an Jesus Christus abgegeben haben. Alle die, auf die das zutrifft, das sind die heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Also hier gibt es im Hebräerbrief eine ganz klare Ansage noch einmal, auf wen wir betrachten sollen, wer unser Vorbild sein soll, nämlich Jesus Christus. Und in diesem Wort betrachten steckt auch noch viel mehr drin. Da steckt nicht nur drin, mal gucken auf Jesus. Wenn wir dieses Wort betrachten, wortwörtlich übersetzen, werden wir merken oder kannst du merken, wenn du dir die Mühe machst, da mal im Urtext zu forschen, dass das viel mehr ist. Die griechische Sprache meint mit diesem Wort, was dort verwendet wird, mit diesem, was dort im Urtext steht, mit diesem Wort, nicht nur mal kurz schauen auf Jesus, sondern richtig wahrnehmen, erwägen, überlegen. Also richtig wahrnehmen, darüber nachdenken. Das meint das Wort betrachten. Also nicht nur irgendwie, na, ich war in der Kirche, hing ein Kreuz, habe ich Jesus betrachtet, also muss ich ja werden wie Jesus. Sondern betrachten heißt wirklich darüber überlegen, darauf rumdenken. Das steckt als alles in diesem griechischen Wort drin, was der Schreiber meint, wenn er sagt, betrachtet Jesus Christus. Also betrachten heißt, wir beschäftigen uns damit, wir nehmen das wahr, wir überlegen, wir denken über das Wort Gottes nach. Das ist das, was uns am Ende verändert, wie das die Korintherstelle, die ich vor uns vorgelesen habe, eben auch sagt. Also, wenn wir ihn, Jesus Christus und den Vater und den Heiligen Geist betrachten, heißt das für uns, wir lesen im Wort Gottes, wir beten, wir nehmen teil im Lobpreis, wir haben Anbetungszeiten auch zu Hause und wir reden über geistliche Dinge mit unseren Geschwistern, weil das auch aufbauend ist für die anderen. Und wir feiern auch zusammen Abendmahl. Das sind am Ende auch die Dinge, die in der Apostelgeschichte stehen, dass die ersten Ratschläge das waren, dass man sich beständig in der Lehre der Apostel, beständig in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten bleiben soll. Das war das allererste, was Petrus gesagt hat nach seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist das, er hat gesagt, beständig in diesen Dingen bleiben. Der Lebensstil eines Jüngers beinhaltet also automatisch das Betrachten des Herrn und damit folgt eben auch automatisch unsere Veränderungen. Weil wenn wir ihn betrachten und wenn wir das aufnehmen und zulassen und bejahen, was er macht, dann wird unsere Übereinstimmung mit ihm größer. Und wenn unsere Übereinstimmung mit ihm größer wird, dann wirst du dich auch so verhalten und damit werden wir ihm immer ähnlicher. Okay, das war also ein weiterer Punkt, was das betrifft, was unsere Augen betrifft und was es betrifft, mit was beschäftige ich mich und was betrachte ich regelmäßig. Dass das einen absoluten Rückschluss hat, eine Auswirkung hat auf unsere Seele. Okay, eine weitere Sache, Paragraph 8. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Das ist also auch so eine feine Sache, die immer zutrifft und wo wir das auch betrachten können. Matthäus 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In unserem normalen Alltag in der Welt wird sehr oft gesagt, du musst selber zu was kommen. Du musst selber sehen, dass du vorwärts kommst, dass du nach oben kommst. Und es wird immer rauer und immer kälter. Man spricht ja auch von der sogenannten Ellenbogengesellschaft. Und das Reich Gottes, um im Reich Gottes nach oben zu kommen, musst du den Weg nach unten gehen. Derek Prinz hat mal so ein schönes Buch geschrieben, das haben wir ziemlich am Anfang von unserer Gemeinde alle gelesen. Der Weg nach oben führt nach unten. Das ist das Reich Gottes. Es ist einfach anders. Und wenn du im Reich Gottes vorwärts kommen willst, dann musst du eine abwartende und demütige Haltung haben und nicht dich selbst für dein Recht sorgen, dir selbst einen Vorteil verschaffen. Wir können das ablesen oder wir können das sehen an einem Beispiel, zum Beispiel der König David. König David wartete auf den Zeitpunkt, wo Gott dafür gesorgt hat, dass er König wird. Und währenddessen, denn er war ja schon König, das ist eine sehr interessante Geschichte, dass der König David ja schon in jungen Jahren wusste und gesalbt war als König. Also er war noch zu Zeiten, wo der amtierende König Saul gelebt hat, war er schon zum König und Nachfolger gesalbt. Und das, was er aber getan hat, ist eine ganz wichtige Sache, die wir als so ein biblisches Grundfundament uns abschauen sollen und uns so verhalten sollen. David tat weiter die geringen Arbeiten. Er hat weiter seine Schafe gehütet, er hat seine Schafe beschützt und hat Gott angebetet. Das war erst einmal alles, was er als neu, frisch gesalbter König getan hat. Und dass das nicht so selbstverständlich ist, weil wir das, wenn wir solche Geschichten kennen, sagen wir, ja, David, und das geht ja gar nicht anders. Ich sage euch, ich denke, das war auch für den David ein gewisser Kampf und eine gewisse Sache, in dieser Haltung zu bleiben. Ich glaube nicht, dass er von ganz alleine so ganz nobel, weil eben der David so nobel erzogen wurde, sondern ich denke, das war eine Frucht dessen, weil er mit Gott eine Verbindung hatte, und genau wusste, es ist richtig, dass ich jetzt hier bei den Schafen bin und wenn du was in die Wege geleitet hast, mein lieber Vater, dann wird es kommen. Dann wird es von dir kommen und ich brauche keine Angst zu haben. Ich denke, weil David schon so einen Lebensstil hatte, war er in der Lage, auch diese abwartende und niedrige Haltung zu haben. Sonst wäre es ihm vielleicht so gegangen, wie es seinen eigenen Söhnen gegangen ist. Erinnert euch an Absalom, ein im Königshaus geborener, und ein Sohn des Königs, der auch den Thron wollte. Und Absalom hatte eben nicht diese Haltung. Und Absalom hatte mit Sicherheit nicht diese Beziehung zum Herrn. Und deswegen ließ er sich verführen und fing an, die Seelen des Volkes zu stehlen. Mit spitzfindigen Dingen hat sich als Ratgeber und Richter ausgegeben, als derjenige, der wirklich Recht spricht. Im Gegensatz zu David hat damit das Volk verführt, hat das Volk angesprochen. Glaubst du wirklich, dass dir David zu Recht verhilft? Glaubst du wirklich, dass David das alles richtig macht? Und so hat er die Seelen gestohlen und hat sich versucht, selbst zu erhöhen. Und am Ende ist Absalom erniedrigt worden und hat das mit seinem eigenen Leben bezahlt. Das war der Weg, den Absalom genommen hat, weil er sich selbst erhöhen wollte, weil er mit eigener Kraft an einen Posten wollte, den ihm Gott nicht zugedacht hatte. Und mit dem Posten, den er vielleicht hätte kriegen können, nicht zufrieden war. Ich glaube, ein Absalom, dem wäre es auch mit der richtigen Haltung, auch unter seinem Bruder Salomo im Königreich Gottes gut gegangen. Vielleicht wäre er Minister geworden, da hätte mit Sicherheit auch ausgesorgt gehabt. Das sind alles so Dinge, so weit denken wir in der Regel nicht, weil das ist nicht explizit niedergeschrieben. Aber es war ihm nicht genug. Vielleicht diese Aussicht, nur Minister zu werden oder Heerführer zu werden unter seinem Bruder, das war ihm nicht genug. Und da hat er zeitig genug angefangen, schon gegen seinen Vater zu intrigieren. Und ist damit tief gefallen. Ein anderes wichtiges oder für mich absolut beispielhafte Person ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat in einem absolut vollmächtigen Dienst, also ich denke, es war ein Predigt- und ein Erneuerungsdienst oder eine Arbeit, die er dort gemacht hat. Er hat das Volk angesprochen und das Volk Israel kannte ja das Predigen von Propheten und so weiter. Das war ja, was Johannes gemacht hat, das war ja nicht etwas, was jetzt urplötzlich ganz neu aufkam. Also Zeiten des Jeremia, ein Hosea oder andere Leute, gab es ja schon immer Leute, die sich vor das Volk gestellt haben und haben gesagt, ihr müsst umkehren, es muss was anders werden und so weiter. Also sie kannten schon, die konnten schon umgehen mit solchen Typen, die im Namen Gottes aufgestanden sind. Aber Johannes hat einen bahnbrechenden Erfolg gehabt, indem er indem das Volk wirklich umgekehrt ist zur Buße. Es drang ihnen durchs Herz und sie haben Buße getan und haben die Taufe der Buße von Johannes empfangen, in Größenordnungen. Und Johannes, obwohl er alle Voraussetzungen gehabt hätte, da tüchtig auf den Busch zu klopfen und sagt mal, guck mal, was ich hier auf die Beine stelle, wie viele Leute meine Versammlungen besuchen und wie viele Leute sich dann ansprechen lassen, hat er gesagt, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihn gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Johannes hatte die richtige Haltung. Er wusste genau, wenn er diesen Dienst des Vorbereiters in einer falschen Art und Weise für sich in Anspruch nimmt, wäre es für ihn auch um seinen himmlischen Lohn geschehen gewesen. Und er hat gesagt, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Und hat ihm den Vortritt gelassen, hat sich gedemütigt. Und selbst Jesus hat uns dieses Prinzip, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich erniedrigt, wird erhöht. Über Jesus ist ausgesagt, dass in seiner äußeren Erscheinung ist er als Mensch erfunden, aber er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht, um ihm in einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Also Jesus selbst hat uns das vorgelebt. Er erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam und er wurde dann vom Vater erhöht. Und dieses Prinzip funktioniert auch in unserem Leben. Wenn wir uns erniedrigen, wenn wir gehorsam sind, dann werden wir von Gott erhöht. Wenn wir glauben, dass wir das anders machen müssen, wenn wir glauben, dass wir selbst dafür sorgen müssen, wenn wir sagen, das ist mein Dienst, und das ist, ich muss auch mal zu Wort kommen, dann kommt dieser Punkt, wo Gott sagt, pass mal auf, an dieser Festtafel, du bist zwar eingeladen, aber der Platz, wo du dich hingesetzt hast, dein Platz ist hier hinten. Und du stehst auf und musst vor allen Leuten nach hinten gehen und dich an den letzten Platz der Tafel setzen. Aber wenn du die richtige Art und Weise hast im Reich Gottes, die richtige Einstellung und sagst, Herr, wenn es dein Wille ist, dann kommt der Punkt, wo du mich erhöhst. Und wenn du mich erst erhöhst im ewigen Leben, ist es auch gut für mich. Das, was ich hier zu absolvieren habe, in diesem Praktikum auf Erden, wie wir so schön gesagt haben, da ist es vielleicht gar nicht das Wichtigste für mich, erhöht zu werden. Wenn ich dann bei dir erhöht werde, ist das Lohn genug. Und das ist ein biblisches Prinzip. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, beziehungsweise auch umgekehrt. So. Ein nächstes, was ich euch weitergeben möchte, ist Paragraph 9. Hochmütigkeit und Stolz bringen dich zu Fall. Sprüche 16, Vers 18 sagt, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Und eine andere Bibelstelle, Sprüche 18, Vers 12, vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Also ich bin mir im Klaren, dass wir eigentlich zu jedem einzelnen Punkt hier ausführlich lehren könnte und auch müsste. Aber worum es mir hier geht, diese Fakten mal komprimierterweise zu nennen und zu sagen, eines der größten Hindernisse, die wir als Menschen miteinander haben, die wir untereinander haben, ist eben unsere Hochmütigkeit und unser Stolz. Wir haben so oft Dinge, wo wir mit Problemen arbeiten, wo wir Nöte und auch Sünden von Menschen bearbeiten und auch bearbeiten wollen, dass Menschen dort rauskommen. Und in nahezu allen Fällen, wenn du das runterbrichst, was ist denn das Problem des Menschen? Was ist denn sein Problem am Ende? Stolz. Am Ende ist es unser Stolz. Es ist die Fürstsünde Nummer 1. Der Teufel hat das als allererstes, das war sein Stolz, sein Hochmut, hat zur Rebellion geführt. Ich will auch so sein wie Gott. Ich bin doch auch was wert. Und ohne Zweifel, Luzifer war im Reich Gottes etwas wert. Er war nicht irgendwo so ein Wächter vor der Abstellkammer. Aber wie gesagt, er wollte sich erhöhen und hat gesagt, ich kann mehr, ich will genauso sein. Und dieser Stolz führte zur Rebellion und diese Rebellion führt zu Fall. Hochmütigkeit und Stolz bringen dich zu Fall. Alles das, und das können wir auch wieder sehen, diese ganzen Paragraphen, die ich vorher gesagt habe, zum Beispiel mit der Vergebung, dass das die Tür ist, die uns aus unseren Gefängnissen entlässt. Wenn wir diese Wege nicht gehen, ist es oftmals unser Stolz. Unser Stolz, der, wo wir uns dann nicht beugen wollen. Genauso diese Sache, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wenn du stolz bist, wirst du dich nicht erniedrigen. Oder du wirst aus einem gewissen Stolz so ein falsches Understatement entwickeln. So ein ganz ekliges Drunterbleiben, ja, ich kann nichts und mich musst du nicht fragen und ich bin ganz klein und was soll ich denn machen und so weiter. Also da gibt's auch so eine ganz dämlicher Ort, wo ich sage, das ist nicht gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Das ist am Ende auch Stolz. Und das hat nichts mit sich demütigen zu tun, sondern sich zu demütigen, sich zu erniedrigen heißt, dem anderen zum Beispiel auch einen Vortritt zu lassen und sich zu freuen, wenn ein anderer Erfolg hat. Wenn es dem Reich Gottes dient, freust du dich über jeden erfolgreichen Dienst. Du bist nicht neidisch, dass es nicht dein Dienst ist. Hochmütigkeit und Stolz bringen dich zu Fall. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen. Lass dich dort, David selber zeigt uns in den Psalmen verschiedene Gebete, wo er sagt, Herr, prüfe mein Herz. Prüfe das, wie ich es wirklich meine. Es ist wirklich wichtig, wenn dort Dinge in unseren Herzen sind oder wieder drin sind. Deswegen ist es einfach auch nötig, immer wieder mal an den Fundamenten zu rütteln, mal wieder mal zu gucken, haben wir denn im Keller schon wieder Salpeterflecken, obwohl wir eigentlich doch richtig bauen wollten. wirklich gucken, hat sich da wieder was eingeschlichen? Ist es am Ende wieder mein Stolz, der mich hier ochsig sein lässt, der mich hier nicht nachgeben lässt oder der mich dazu verführt, mich einfach zurückzuziehen? Also ich muss mich nicht streiten. Also ich kann auch zu Hause bleiben. Ne? Also ich muss nicht unbedingt. Und am Ende ist es nicht wirklich nachgeben, es ist keine Einsicht, keine Überführung, sondern es ist Stolz. Und wenn er nicht wollt, dann halte ich die Klappe. Und das ist nicht Wort Gottes, das ist nicht Bibel und das bringt uns zu Fall. So, weiterer Paragraph, der vorletzte, dann würde ich sagen, dass wir das wirklich für heute durchziehen. Dann Paragraph 10, wenn du anderen Ehre gibst, wirst du Lohn empfangen. Also das ist auch eine ganz, ganz wichtiges Grundprinzip, eine geistliche Gesetzmäßigkeit und ein Geheimnis für Gott, dass wir anderen Ehre geben. Jesus hat mal eine Begegnung mit einem römischen Hauptmann und der römische Hauptmann kommt auf Jesus zu, kommt ihm entgegen und spricht ihn an wegen seinem kranken Knecht. Also schon mal interessant, der römische Hauptmann, das waren die Chefleute der Besatzungsmacht. Also gibt es jemanden, der hatte schon mehr Plan von göttlichen Prinzipien, weil ansonsten waren das eigentlich, die Juden waren diejenigen, die eigentlich ja die Kriegsverlierer waren. Die Römer hatten die besetzt. Und dieser römische Hauptmann kommt zu Jesus, einem Juden, und sagt ihm, mein Knecht, also offensichtlich war dieser Mann gläubig, an den allmächtigen Gott der Juden und sagt und erkennt auch Jesus als den allmächtigen Sohn Gottes und sagt und bittet ihn um Hilfe und um Heilung für den Knecht. Und Jesus will dort mitgehen und der Hauptmann sagt, nein, du bist so eine Autorität, es reicht, wenn du ein Wort redest. Also das ist eine Form von Ehre, wie dieser Hauptmann Jesus verehrt. Er hat gesagt, deine Autorität, das, was du bist, was ich dir einfach zutraue, rede ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und er gibt ihm die Ehre, er fällt auch vor ihm nieder. Er ehrt Jesus, er demütigt sich vor Jesus, er fällt vor ihm nieder. Der eigentlich, wie gesagt, was ich vorhin sagte, diese Besatzungsmacht ist, der eigentlich das gar nicht nötig hätte. Er ehrt Jesus und drückt das auch aus mit seinen Worten. Du hast Autorität. Ich glaube dir uneingeschränkt. Du brauchst nicht in mein Haus. Es reicht, wenn du was sagst. Und Jesus ist erstaunt, so einen Glauben zu finden. Und das sind, darin liegt auch wieder ein Geheimnis. Wenn wir denen Ehre geben und aus dieser Ehre, den er Jesus gegeben hat, aus dieser Ehre hat er diesen Lohn empfangen und der Knecht Wort ist gesund geworden. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass wir Respekt erweisen sollen und dass wir dem Ehre erweisen sollen, dem Ehre zusteht. Römer 13, Vers 7, gebt jedem das, was er ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist den Respekt, dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre zusteht. Ich denke, dass wir auf diesem Gebiet Ehre und Dankbarkeit eine Menge Nachholbedarf haben, auch unter uns. Und dass wir dort, ich denke, in ein bisschen haben wir das heute auch gesehen, was unsere Diakone gemacht haben. Sie haben den Leuten Ehre erwiesen, die sich fürs Reich Gottes eingesetzt haben. Die Leute, die unseren Kindern gedient haben. Und das gehört sich so. Und das ist eine biblische Art und Weise, den Menschen, die für das Reich Gottes sich einsetzen, denen Ehre zu erweisen. Und ich denke, dass wir da auf dem Gebiet generell auch eine neue Ausrichtung brauchen, weil wir haben da auch so verschobene Bilder, so, weil jemand zu vergöttern und jemand zu einem Gott machen, das ist nicht Ehre geben, sondern Ehre geben ist, jemand anzuerkennen. Du kannst auch Ehre geben, zum Beispiel mit Gehorsam. Du kannst, wenn jemand eingesetzt ist über dir in irgendeinem geistlichen Dienst und du nicht ständig der Querulant bist, der irgendwas zu widersprechen hat, damit ehrst du den Menschen, den Gott eingesetzt hat, in dieser Position, an dieser Stelle. Und wenn du das tust, kommen wir eben zu anderen Gesetzmäßigkeiten, die Paragraphen, die ich vorher schon gesagt habe, Saat und Ernte. Wenn du andere ehrst, wirst auch du eines Tages mal Ehre empfangen. 1. Petrus 1, Vers 7 steht geschrieben, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also in diesem Bibelvers sehen wir einen Zusammenhang zwischen der Bewährung unseres Glaubens und dem Zusammenhang mit Lob, Ehre und Herrlichkeit. Also wenn wir in diesen Dingen, in diesen fundamentalen Dingen leben, werden wir auch Ehre bei Gott bekommen. Es wird Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben. Und Ehre ist nicht etwas, was irgendwie so nebenbei, haben halt die Schreiber im Wort Gottes kein anderes Wort gewusst, sondern sie haben, das ist aufgeschrieben, weil darin ein biblisches Grundprinzip enthalten ist. Wenn du anderen Ehre gibst, wirst du Lohn empfangen. Keine Ehre zu geben, ist der erste Schritt, wo ich selbst Gericht übe über andere. Nö, auf den höre ich nicht. Nö, das mache ich nicht. Nö. Warum? Wir arbeiten doch alle. Warum sollte ich in dem mal Danke sagen? Wir machen doch alle was. Und so weiter. Keine Ehre zu geben, das kann unter Umständen, der erste Schritt ist vielleicht nur ein bisschen Nachlässigkeit. Dann können wir das ja schnell ändern. Aber es gibt auch Dinge, die einen ganzen Schritt weitergehen, wo wir dann schon anfangen, in dieser Art Gericht zu üben und anderen eben Anerkennung zu verweigern. Und was auch noch eine wichtige Sache ist, Ehre sollst und darfst du dir nicht selber nehmen. Hebräer 5, Vers 4 steht, keiner nimmt sich selbst die Ehre. Ehre ist etwas, wofür Gott sorgt in den Herzen von anderen Menschen, dich zu ehren. Und der, der dir die Ehre gibt, der wird wieder Lohn empfangen. Das ist also auch eins von biblischen, geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die so funktionieren. Und dann möchte ich abschließen mit dem Paragraph 11. Vielleicht gibt es da noch viele mehr, wenn man noch ein bisschen drüber nachdenkt. Aber ihr merkt ja auch, einige von diesen Sachen überschneiden sich ganz einfach auch, weil wir eben Saat und Ernte und so weiter eigentlich immer auch in diesen Dingen wiederfinden oder die Sache mit Hochmut und Stolz, das sind auch Grundprinzipien von anderen Dingen. Aber so als letztes noch eine Sache, Paragraph 11, Gehorsam gegenüber denen, die über dir stehen, verschafft dir ein ruhiges Leben. Vielleicht ist es so eine kleine Fortsetzung oder so ein kleiner Unterpunkt von dieser Sache mit Ehre geben. Gehorsam ist eben auch so die eine Form, jemanden Ehre zu geben. Aber die Bibel sagt uns auch aus, dass wir, wenn wir gehorsam sind, denen, die über uns stehen, verschafft uns das ein ruhiges Leben. Also dort kommen wir auch in den Zusammenhang auf die ganze Geschichte mit Autoritäten, die nicht nur geistliche Autoritäten sind. Timotheus steht, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagen darbringt für alle Menschen, für Könige und für alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Worauf ich hier hinweisen möchte mit diesem Grundprinzip, mit diesem Paragraph, Gehorsam verschafft dir ein ruhiges Leben, das ist diese immens gewachsene Grundeinstellung in unserem Land, dieses ständige Unzufriedensein und diese ständige Meckerei, auch über staatliche Stellen, auch über unsere Regierung. Und Sicherlich wissen wir Dinge, die besser gehen können. Wir wissen Dinge, die auch ungerecht sind. Aber unser Staat ist nicht das Königreich Gottes. Also kannst du damit erst einmal davon ausgehen, dass auch Dinge ungerecht sind. Aber wenn du Dinge, die vielleicht ungerecht sind, die berechtigen uns eben noch lange nicht, unzufrieden und mürrisch oder gar ungehorsam zu sein. Weil das als Folge hat ein unruhiges Leben. Und wenn du aber ein ruhiges Leben haben willst, dann musst du gehorsam sein denen gegenüber, die über dir stehen. Selbst Jesus hat dieses Gehorsam gegenüber der Obrigkeit angewiesen. Es gibt ein Beispiel zum Beispiel, dass Jesus den Aussätzigen, den er geheilt hat, zu den Priestern schickt und sagt, tu das, was angewiesen ist von den geistlichen Leitern. Es gibt genug Beispiele, wo Jesus ganz klar sagt, dass er den Priestern und den Pharisäern widerspricht. Und dass es Dinge gibt, wo er mit ihnen in einem harten Streit gibt und sie hart angeht. Und trotzdem ist er an den Stellen, wo es sagt, es ist zurzeit gültiges Gesetz, wenn jemand aussätzig war, Heilung erfahren hat, gesund geworden ist, muss er das Opfer bringen und muss sich den Priestern vorstellen, die das beurteilen, ob er wirklich gesund ist, und dann darf er wieder ins Volk und darf er wieder unter dem Volk wohnen. Und das hat bei all dem, wo Jesus auch den Pharisäern und den Priestern widersprochen hat, hat Jesus nicht ausgehebelt. Jesus hat das ausgehebelt, was den Vater untergraben hat. Er hat alles das ausgehebelt und als das angegangen, was das Gottvertrauen und was gegen das erste Gebot ging, wo Gott eben nicht mal Gott sein durfte an erster Stelle. Dort war er vollkommen kompromisslos und hat gesagt, hier gibt's keinen Kompromiss. Aber an diesen Stellen des alltäglichen Lebens, er hätte ja sagen können, ich bin Sohn Gottes, ich habe dich gesund gemacht, lass diese Pfeifen, die haben sowieso keine Ahnung. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geht hin und halte das ein, was einzuhalten ist. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, wie wir uns in unserem Alltag benehmen, wie wir uns in unserem Alltag Autoritäten, die über uns stehen, verhalten. Unsere Zufriedenheit und unsere Unterordnung gegenüber der Obrigkeit verschafft uns ein ruhiges Leben. Und das beginnt eben hier auf unserer Erde, aber es kann auch eine andere Dimension haben. Es kann auch sein, dass diese Unterordnung dir vor der Hand keinen Vorteil oder irgendwas bringt. Und es geht auch nicht grundlegend nur, dass du diese gehorsam sein sollst, damit du hier einen Vorteil hast und damit was Besseres geht. Ein ruhiges Leben hast du zuallererst tief in deiner Seele. Tief in deiner Seele. Das ist, ein ruhiges Leben ist nicht nur, mein Kontostand stimmt, mein Auto ist frisch repariert und meine Miete ist bezahlt. Das ist nicht alles von einem ruhigen Leben. Das meiste, was Menschen unruhig macht, das sind innere Seelenkämpfe, innere Unzufriedenheiten, innere Zerrissenheiten in all diesen misslichen Umständen. Und was einen Nachfolger des Herrn auszeichnet, dass er selbst in misslichen Umständen sagt, ich bin beim Herrn, ich bin verankert in ihm, ich kann es mir leisten, gehorsam zu sein, weil ich führe ein ruhiges Leben. Ich führe ein Leben in Frieden mit mir und mit Gott. Das ist etwas, was vielen, vielen Menschen abhanden gekommen ist. Okay. Also wiederhole ich nochmal die Dinge, die wir heute so durchgenommen haben. Wenn ich mich um andere kümmere, mache ich den Weg frei für die Lösung meiner Probleme. Dann Unversöhnlichkeit hindert Wachstum. Vergebung ist die Tür, durch die du gehen musst, um aus deinem Gefängnis herauszukommen. Das nächste war, für was auch immer wir unsere Augen öffnen, dafür öffnen wir gleichzeitig auch unsere Seele. Dann kommt der Paragraph 8, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Hochmütigkeit und Stolz bringen dich zu Fall. Wenn du anderen Ehre gibst, wirst du Lohn empfangen. Und zum Schluss kommen wir noch auf diesen Punkt: Gehorsam gegenüber denen, die über dir stehen, verschafft dir ein ruhiges Leben. Also das waren so wichtige Punkte, die wir für notwendig halten, die in unserem Fundament da sein müssen. Und ich wollte das gern euch auch vor Augen stellen, dass ihr an diesen Stellen merkt, ja, ich muss das einfach am Ende akzeptieren. Ich muss das so einfach tun, wie gesagt. Ganz am Anfang hatte ich ein Zitat von Derek Prinz in dieser Ausführung gesagt: Man hört oft die Redewendung, jemand würde das Gesetz Gottes brechen. Und im Grunde genommen ist diese Aussage jedoch falsch. Es verhält sich auch nicht so, dass man die Schwerkraft bricht. Vielmehr wird man von diesem Naturgesetz, wenn man es nicht beachtet, gebrochen. Dasselbe gilt auch für geistliche Gesetze. Amen.